Wir überspringen wertvolle Kapitel, aber wir können nicht die ganzen zwei Briefe in diesen kurzen Tagen besprechen. Aus dem ersten Kapitel haben wir gelernt, dass Gott dabei ist, weiterzugeben. Jesus spricht einmal von dem Seinigen. Der Heilige Geist werde von dem Seinigen nehmen. Was dem Vater gehöre, wäre sein. Dieser Besitz, der dem Herrn Jesus gehört, von dem er da spricht, das ist sein Wort. Der Heilige Geist wird das Wort Jesu nehmen und weiterreichen an die Apostel, an die Jünger. Und diese reichen es wieder weiter. Paulus hat dieses Wort von Jesus bekommen. Und er reicht es weiter in der Kraft des Geistes, zum Beispiel an Timotheus, und er gibt hier Anweisung, wie er dieses Wort weiterreichen soll, an solche, die wiederum lehren sollen, das Wort Gottes weitergeben sollen. Nun lesen wir wieder in Kapitel 4, was Gott durch seinen Geist dem Paulus gibt und weitergegeben werden soll. Der Geist sagt ausdrücklich, der Geist lebt in Paulus, der Heilige Geist, und er gibt ihm ein, was er schreiben soll, was er sagen soll. Paulus sagt an einer Stelle, wenn er spricht, spricht Christus, Jesus spricht durch ihn. Das tut er durch seinen Geist. Paulus ist sich bewusst, dass der Geist in ihm prophetisch spricht. Genau wie das ausgesehen hat, können wir nicht sagen. Da tun wir uns schwer, wir nehmen die Tatsache zur Hand. Wir nehmen es als Tatsache hin. Und Paulus bekennt hier dem Timotheus, der Geist spricht und ich teile dir jetzt mit, was der Geist dabei ist zu sagen. Und er sagt ihm, dieser Geist spricht mit Ausdruck, ausdrücklich, mit Klarheit, mit Deutlichkeit. Es soll also wirklich zur Kenntnis genommen werden. Kein Missverständnis soll dabei entstehen. Aber der Geist sagt ausdrücklich. Dieses kleine Wort aber braucht auch nicht übersehen zu werden. Manchmal haben wir im Griechischen dieses Wort, das nur eine neue gleichsam einen neuen Absatz anzeigt. Man hatte ja in jener Zeit nicht Satzzeichen oder Absatzzeichen, Indikationen, sodass man mit Wörtern zum Teil deutlich machte, wie der ganze Abschnitt, der ganze Text aufzuteilen sei. Aber in diesem Fall scheint Kapitel 4 einen gewissen Gegensatz darzustellen. Lesen wir also die Verse 14 bis 16, um dieses mitzukriegen. Solches schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. In diesem Fall ist Paulus beweglich. Er kann bestimmen, er ist nicht ein Gefangener. Und er möchte gern wieder nach Ephesus kommen, wo Timotheus sich für eine Zeit aufhält. Falls ich aber verziehe, auch Paulus muss sagen, wenn der Herr will, wenn ich lebe, dann kann ich meinen Plan erfüllen. Falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und somit hat die Gemeinde ihre Aufgabe bekommen, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein. Und das bekennen wir. Groß ist das Geheimnis der rechten Ehrfurcht. Falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, und das bekennen wir, groß ist das Geheimnis der Ehrfurcht, nicht der Gottseligkeit. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Gottseligkeit. Ich weiß nicht genau, was Luther darunter verstanden hat, Gottseligkeit. Wenn jemand unter uns das deutlich machen kann, wäre ich dankbar. Aber im Grundtext steht gute Pietät. Das Wort Gott steht nicht in diesem Wort. Es handelt sich einfach um rechte Ehrfurcht. Wir haben das Entgegengestellte, keine Ehrfurcht oder ohne Ehrfurcht zu sein. Hier geht es um die rechte Ehrfurcht. Wovor man sich fürchtet, das muss dann im Zusammenhang deutlich gemacht werden. Paulus legt großen Wert auf Haltung. Und diese Haltung ist für die Gemeinde, die Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit sein will, grundsätzlich. Wenn sie Fundament sein will, wenn sie tragen will, dann muss sie die rechte Einstellung haben, sonst klappt sie zusammen als Gebäude, als Gebilde. Aber das Geheimnis einer solchen rechten Ehefurcht, das Geheimnis einer rechten Haltung, ist das Evangelium. Und das wird hier jetzt zusammengefasst. Dieses Evangelium ist Geschichte. Das hat Gott bereits geoffenbart. Übrigens, am Anfang dieser Zusammenfassung steht das Wort Gott. Nicht er, nicht der Sohn, sondern Gott. So in den allermeisten Handschriften. Einige Wissenschaftler, die meinen, wissenschaftlich zu arbeiten, selektieren, das heißt, sie wählen einige ganz wenige Handschriften und machen diese zum Maßstab für das, was sie als Gottes Wort veröffentlichen. Inzwischen aber lernen wir, dass wir nicht nur die Handschriften zu wiegen haben, sondern auch zu zählen haben. Das war eine große Auseinandersetzung. Soll man sie zählen, soll man sie wiegen? Das heißt, soll man die Qualität der Handschrift berücksichtigen oder soll man die Zahl der Handschriften zählen und dann den größten Prozentsatz als Maßstab nehmen? Im Übrigen ist der Text, der dieser Übersetzung zugrunde liegt, bei Weitem der bekannteste in der alten Welt. Bei Weitem. Wir haben in den Jahren oder in der Zeit seit dem 19. Jahrhundert etwa, vielleicht begann es schon im 18., aber im 19. Jahrhundert ist das sehr stark durchgebrochen, einen anderen Text. Wir haben zwei Probleme, ich erwähnte sie schon in diesen Tagen, zwei Probleme in der Übersetzung. Das eine Problem ist der Text, der griechische Text. Was wollen wir übersetzen? Und da ist man von der Reformationszeit her zu einem anderen Text gekommen. Ich kann das jetzt nicht weiter näher ausführen, aber in der Führung Gottes war das nicht von ungefähr, welcher Text gerade in jener Zeit zur Erneuerung seiner Sache benutzt wurde. Und jener Text in der Reformationszeit wurde die Grundlage für die großen Texte, die in manchen Ländern dann eine große Erneuerung, eine geistliche Erneuerung herbeiführte. Und sie hat eine gute Geschichte, dieser Text. Das zweite Problem haben wir erst seit einigen Jahren, im vorigen Jahrhundert ist das aufgekommen, eine neue Art zu übersetzen. Zuerst einmal einen anderen Text und jetzt haben wir noch eine andere Art zu übersetzen, sodass die heutigen Bibeln stark abweichen von unseren Bibeln aus der Reformationszeit. Zurück zu unserem Text. Dies ist ein Musterbeispiel für dieses Problem. Hier steht in den allermeisten Texten wenn ich es recht habe, etwa 98% der Texte Gott. Das ist die Überlieferung. Mit anderen Worten, der Text ist nicht so geheimnisvoll, wie man ihn hinstellt. Es ist Gott, der geoffenbart wurde im Fleisch. Gott wurde offenbar, das heißt sichtbar. Wir haben zwei Wörter für offenbaren. Das eine heißt entschleiern, den Schleier wegnehmen. Und das andere heißt manifestieren oder sichtbar machen. Das hätten wir hier. Gott wurde sichtbar in Christus. Das ist Weihnachten. Gott wurde offenbar im Fleisch. Sodann gerechtfertigt im Geist. Das ist die Auferstehung. Römer Kapitel 4, Ende des Kapitels wohl. Ja. Gerechtfertigt im Geist, durch den Heiligen Geist auferstanden, zu unserer Rechtfertigung. Dann von Engeln angeblickt, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Aber der Geist sagt ausdrücklich, wie es in kommenden Zeiten sein wird. Dies ist Geschichte. Dies ist Evangelium. Er ist aufgenommen in Herrlichkeit, unser Herr. Aber er kommt wieder. Aber bevor er kommt, zwischen seinem ersten Kommen und zwischen seinem zweiten Kommen, wird allerhand geschehen, dass der Geist auch prophezeit. Der Geist hatte dieses Evangelium prophezeit im Alten Testament. Und jetzt gibt der Geist einiges mehr an, das geschehen wird. Was? Der Geist sagt ausdrücklich, dass in Zeiten, die folgen, nicht in den letzten Zeiten, das sind die letzten Zeiten, aber das ist nicht, was er hier sagt. Es sind Zeiten, die auf seine Zeit folgen, das nach ihm. Das heißt, Paulus bereitet den Timotheus vor auf das, was auf ihn zukommt und auf die, die nach Timotheus kommen. Also er ist der Apostel Jesu Christi, er bekommt seine Botschaft unmittelbar vom Herrn und gibt sie durch seinen Geist weiter. Timotheus hat es schriftlich vor sich in diesem Brief und seitdem hat die Gemeinde dieses schriftlich vor sich als Wort des Geistes, als von Gott gehaucht. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in Zeiten, die folgen, etliche sich vom Glauben abwenden werden oder Abstand nehmen werden. Sie werden auf der anderen Seite stehen. Das Wort hat wohl mit stehen zu tun. Sie stehe nicht auf dem Weg der Wahrheit. Sie stehe nicht dort, wo das Wort gesprochen wurde. Sie stehen abseits davon, auf einer anderen Stelle. Und da erhebt sich die Frage, wo stehe ich? Stehe ich auf dem Boden des Wortes, auf dem Boden dessen, das offenbart worden ist, das Gott gesprochen hat durch Propheten, durch Apostel, durch neutestamentliche Propheten? Oder wähle ich einen anderen Ort, wo ich stehen will? Höre ich auf etwas anderes? Hier geht es in Kapitel 4 um die rechte Lehre. Und diese Lehre ist Offenbarung Gottes. Etliche werden Abstand nehmen vom Glauben. Was heißt das, vom Glauben Abstand nehmen? Dieses Wort Glauben ist nicht ganz leicht zu erfassen. Wir gebrauchen das Wort gern im Sinne von dem, das geglaubt wird oder geglaubt werden sollte. Wenn man sagt, wir haben alle einen Glauben, dann spricht man von dem, das geglaubt wird. Oder nach meinem Glauben darf ich das nicht tun und so weiter. Man spricht von seinem Glauben. Übrigens einen kleinen Wink für das Zeugnis. Ich halte es für besser, dass man nicht seinen Glauben bezeugt. Ich halte es besser, dass man Jesus bezeugt. Man sollte etwas klarer formulieren. Denn wenn ich einen Glauben bezeuge, dann bekommt mein Gegenüber den Eindruck, hier ist noch eine Theorie, hier ist noch ein Glaube unter den vielen Überzeugungen. Und ich müsste jetzt eigentlich die Straßenbahn wechseln. Ich gab einmal in Nürnberg einem Schaffner ein Traktat. Und er machte eine sehr schöne Bemerkung, die ich nicht vergessen habe. Ja, man könnte öfter umsteigen. Ja. Es gibt viele Religionen. Sie geben mir noch ein Traktat, wie ein Jehovas Zeuge oder ein Mormone. Ja. Er war wahrscheinlich katholisch. Ja, sie laden mich ein, eine andere Bahn zu gebrauchen. Ja. Es gibt mehrere Bahnen, es gibt mehrere Straßenbahnen. Ob sie alle zum Bahnhof führen, weiß ich nicht. Aber man könnte öfter umsteigen. Ja, man könnte. Aber Jesus ist nicht noch eine Straßenbahn. Es gibt nur eine Straßenbahn, die zu der himmlischen Station führt. Und man tut wohl, wenn man in diese einsteigt. Die anderen führen alle in den Abgrund. Also nicht von einem Glauben unter vielen Glauben, wenn man das jetzt in der Mehrzahl gebrauchen will, sondern wir sprechen von Jesus, von der Wahrheit. Also zurück, etliche vom Glauben abwenden. Das heißt, sich abwenden von dem Glauben an Gott, an Jesus Christus, an seine Offenbarung. Und irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen anhangen werden. In der Heuchelei von Lügenrednern, die im eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die wären zu heiraten, verpflichten sich von Speisen zu enthalten, die Gott für die, die Glauben und die Wahrheit erkennen, schuf, zum Einnehmen und Dank, weil alles von Gott Geschaffene trefflich und nichts verwerflich ist, wenn es mit Dank empfangen wird, denn es wird durch Gottes Wort und Anrufen geheiligt. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein edler Diener Jesu Christi sein. Wenn du dieses anderen vorhältst, die dann weiter lehren sollen. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um das, was es zu lehren gilt. Was der Geist sagt, soll gelehrt werden. Nun haben wir zwei Geister oder zwei Parteien. Auf der einen Seite nur einen Geist, auf der anderen Seite mehrere Geister. Mir fällt auf, was unter Lehren von Dämonen oder Geistern, irreführenden Geistern, aufgezeichnet ist. Die verbieten zu heiraten, verpflichten sich von Speisen zu enthalten, die Gott für die Glauben schuf und so weiter. Sind das Lehren von Dämonen? Wie weiß Paulus das? Einfach so durch den Heiligen Geist? Nun, wahrscheinlich. Aber was mir auffällt ist, dass es nur zwei Gebiete gibt. Licht und Finsternis. Und hinter beiden Informationen bzw. Aussagengebieten. Zweierlei Lehre. Licht, Finsternis, Wahrheit, Unwahrheit. Hinter beiden steht ein Geist. Wenn Menschen etwas hervorbringen, kommt das aus einem Geist. Wenn dieses jetzt Ewigkeitswert haben soll, steht ein Geist aus der anderen Welt dahinter. Nicht alles, das Menschen produzieren, kommt entweder vom Heiligen Geist oder von einem bösen Geist. Aber wenn es sich um Ewigkeitsdinge handelt, dann ist es mehr als ein Menschengeist, der damit verbunden ist, scheint Paulus hier zu sagen. Und wir sollten Irrlehre nicht zu leicht hinnehmen. Für Paulus ist es Lehre anderer Geister. Johannes zieht die Linie zwischen Licht und Finsternis sehr, sehr scharf. Entweder oder. Kinder Gottes, Kinder des Teufels. Wahrheit, Finsternis, Wahrheit, Lüge und so weiter. Wir messen das, was vom Heiligen Geist gesagt wird und das, was von Dämonen gesagt wird, am Wort Gottes. wenn wir wissen wollen, von wem es kommt. Wir können nicht hinterfragen, wir können nicht einen Geist befragen. Ich denke, es wäre auch irreführend, wenn wir jemanden für besessen oder von einem Geist beseelt meinen, oder meinen, er wäre jetzt ja von einem anderen Geist getrieben, dass wir ihm gleichsam Fragen stellen würden, wie das manche Seelsorger tun. Man darf nicht vergessen, Dämonen lügen. Und ich befürchte, dass manche Seelsorger auf dem Gebiet des Okkultismus irregeführt wurden durch das, was sie da zu hören bekamen. Sie haben es zu schnell als Wahrheit aufgefasst und sind auf diese Weise an der Nase herumgeführt worden. Wir prüfen die Geister am Wort Gottes, an dem, was gesagt wird, ohne dass wir ihn gleichsam darauf aufmerksam machen. Wir hören einfach zu, wenn es in unserer Gegend ist, wenn es uns betrifft. Jemand kommt auf uns zu und will uns etwas mitteilen. Ich bin in einem Flughafen in Kanada und sitze da, warte, und es kommt jemand auf mich zu und fragt nach der Zeit. Aber darauf beginnt er, von anderen Dingen zu sprechen. Ich merke, er ist ein Sektierer. Ja. Das irritiert mich, dass er mich so irreführt gleichsam. Dass er mich so gleichsam abholen will auf diese Weise. Ja. Nun, ich habe das nicht besonders gezeigt, aber es schmerzt, wenn man so behandelt wird. Auf diese Weise will er mir etwas eintrichtern. Also, dann muss ich das messen, ich muss hören, was er sagt, und prüfen am Wort Gottes. In diesem Fall braucht es gar nicht lange zu wissen, woher er kam. Ja. Und dann konnte man sich von ihm entfernen, beziehungsweise ihn bitten, sich zu entfernen. Es hat wenig Sinn, mit manchen Leuten zu sprechen. Einige haben die Aufgabe, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Die können das, aber andere sollten einfach die Tür zuschließen. Wenn jemand ins Haus kommt, sagt Johannes, dann soll man nicht zuhören, man soll ihn nicht zulassen. Und wenn jemand in das Haus meines Lebens kommt, kommen will gleichsam, in meine Nähe, dann muss ich nicht auf ihn hören. Es sei denn, der Geist mich so führt, dass hier vielleicht doch jemand ist, der im Grunde ein Suchender sein könnte. Das gibt es. Dann darf man ihm ein Zeugnis weitergeben. Wir prüfen also, an dem das gesagt wird. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir unsere Bibel kennen. Es ist erstaunlich, wie leichtsinnig die Gemeinde Jesu heute ist. Es kommt vielen gar nicht darauf an, was geschrieben steht. Ob das so steht, ob es das ist oder das ist. Macht vielen gar nichts aus. Das nimmt nicht Wunder. Lieben wir Jesus? Lieben wir unseren Vater im Himmel? Dann hängen wir an jedem Wort, das er sagt. Dann macht es uns schon etwas aus, was er sagt. Und daran prüfen wir, ob es er ist, der spricht, oder ein anderer. Der Geist sagt ausdrücklich, die Dämonen sprechen. Sie werden sich vom Glauben abwenden und irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen anhangen. Wie? In der Heuchelei von Lügenrednern. Das ist ein schwieriger Ausdruck. Sie reden die Lüge, aber in dem Gewand von Heuchelei. Das heißt, sie tragen ein Gewand in ihrem Betragen, das für mich wie das eines Christen aussieht. Sie verhalten sich so, wie wenn sie zu uns gehören würden, einer von uns. Aber sie heucheln, denn wenn sie den Mund auftun, zuerst haben sie das Vertrauen gewonnen oder versuchen das Vertrauen zu gewinnen, indem sie so tun, als seien sie aus der Mitte der Gläubigen. Und wenn sie lange genug sprechen, merkt man oder sollte man merken, dass es Lüge ist, was sie sagen. Können wir unterscheiden? wenn jemand in der Gemeinde spricht, ob es wahr ist oder nicht. Vor einiger Zeit, ich sprach auf einem Seminar für Rechtgottesarbeiter. Zwischendurch kam einer zu mir, ich denke, er war ein Bruder, aber er hatte Schwierigkeit mit der Dreieinigkeitslehre. Nun, es war etwas schwierig, zunächst mit ihm zu sprechen, aber mit der Zeit bekam ich heraus, dass er, was er sagte, zu verstehen gab, dass er an drei Personen, in Anführungsstrichen, glaubte, die alle drei Gott wären und alle personhaft seien. Ich sage das mit Vorsicht, weil die drei, das habe ich ihm auch gesagt, die drei in Gott sind nicht so Personen, wie wir Personen sind. Wir nennen sie Personen, aber wir unterscheiden zwei Arten von Personen hier. Die Personen in Gott und andere Personen, die Individuen sind. Aber die drei in Gott sind nicht so individuell, wie wir individuell sind. Wir sitzen nebeneinander, sind zwei verschiedene Personen, nicht Gott. Dort sind es zwar drei, aber die drei sind eins, ein Gewächs. Die alten Juden kannten auch die Dreieinigkeit. Das ist nicht etwas, das erst mit dem Neuen Testament aufkommt. Das steht im Alten Testament und die alten Juden haben das gesehen. Und sie hatten das Bild einer Pflanze, ich habe das gezeigt in meinem Buch über die Lehre von Gott, mit einem Bild vom Baum. Ich habe einmal ein ausgezeichnetes Bild, ein Student gab mir das. Da wird es sehr deutlich, wie wenn drei Bäume in einem Baum wären. So hat man die Dreieinigkeit dargestellt. Ein Baum und doch drei zu gleicher Zeit. Nun, wir sprachen so miteinander. Und dann habe ich ihnen was mitgeteilt. Mir scheint, sie glauben schon an die Dreieinigkeit. Sie genieren sich nur, davon zu sprechen. Genau, das war es. Das war sein Problem. Nur weil das Wort Dreieinigkeit nicht in der Bibel war, wollte er es nicht gebrauchen. Und er hat hier wirklich eine Schwierigkeit, die unnötig war. Er hatte wohl noch andere Schwierigkeiten. Er hatte auch eine gewisse Runde gemacht bei den Straßenbahnen gleichsam, bei verschiedenen Lehren und war nun in einer bibelgläubigen Gemeinde und diente dort auch am Wort. Als ich erfuhr, dass er als Ältester in Betracht kam, der Bruder, der mit ihm war, der verantwortlich war in der Gemeinde, erzählte mir das. Wir kannten uns schon von früher und dann teilte mir das mit und wollte meine Meinung wissen. Ich sagte, nee. Der kommt nicht in Frage. Noch nicht. Ja. Er mag am Wort dienen, er mag Begabung haben, aber solange er hier unsicher ist und unklar ist, darf er nicht Verantwortung übernehmen in der Gemeinde. Da müssen wir lernen als Christen, umzugehen mit der Wahrheit. Wir müssen prüfen können. Wir müssen wissen, wo wir Ja sagen können, wo wir Nein sagen können. Und alle von uns, die wir in einem Kreis oder in einer Gemeinde sind, wir sollten hören, was gesagt wird von Verantwortlichen, prüfen. Und wir sollten wissen, ob die ein Recht haben, dort zu stehen, wo sie stehen. Wir können nicht über alles verfügen, aber wir dürfen prüfen und sollen prüfen. Das ist die Verantwortung jedes Christen, zu prüfen. Lukas nennt das edel. Wenn die Christen in Beröa oder die Menschen in Beröa Paulus geprüft haben. Paulus, den Apostel Jesu Christi. Aber das war ganz in Ordnung, dass sie das taten. Und jeder von uns sollte prüfen und prüfen können. Aber wenn wir das tun wollen, dann müssen wir Gottes Wort kennen. Der Bankier, der die Noten prüft, braucht nicht alle Abweichungen zu kennen. Er braucht nur die richtigen Noten, die genuinen, die echten, die muss er kennen. Und wenn er die kennt, dann kann er die anderen auch erkennen, die davon abweichen. Ja. Deshalb ist es so wichtig, die er jetzt ins Leben ruft, steht im Zeichen des Endes der Welt. Und nun werfen einige Christen ihre Schatten voraus. Und sie leben schon hier, wie man später leben wird, im Himmel, das heißt ehelos. Und zeigen schon hier in der Kraft Gottes, dass es möglich ist, so zu leben. Andere wiederum heiraten, aber gerade sie dürfen auch ein Hinweis auf die Kraft Gottes sein, denn niemand vermag, verheiratet zu sein. Niemand von uns ist fähig, eine Ehe zu führen. Das wissen auch unbekehrte Menschen. Sie tun sich furchtbar schwer mit der Ehe und deshalb schwindet sie. Aber wenn wir als Christen die Kraft Gottes erleben in unserer Ehe und wir einander lieben und die Kraft Gottes zu sehen ist, dann sind wir ein Zeugnis von der jenseitigen Welt, sprich von der kommenden Welt. Ja. Auch wir können schon ein Schatten im Zeichen der Zukunft hier leben, auf diese Weise. Während zu heiraten wäre eine Irrlehre. Verpflichten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott schuf. Welche Speisen? Speisen. Nicht das, was nicht Speise ist. Merken wir genau, was geschrieben steht. Gott hat nicht gelehrt, dass alles, was er geschaffen hat, zum Essen ist. Ja. Sondern das, was zum Essen ist, ist zum Essen. Das, was er zum Essen schuf. Er sagt es gleich in Vers 4, weil alles, nein, Ende Vers 3, zum Einnehmen mit Dank. Das, was er zum Einnehmen schuf, und zwar zum Einnehmen mit Dank. Die zwei gehen zusammen. Gott hat nicht alles zum Essen geschaffen. Was er zum Essen schuf, das schuf er zum Essen mit Dank. Er hat nichts geschaffen, das nur zum Essen wäre. Sondern was er zum Essen schuf, das war zum Essen, zum Einnehmen mit Dank. Wir sind einfach angelegt auf ein Leben vor Gott. So sind wir geschaffen worden. Und jedes Menschenkind, jeder Mensch, der nicht im Lichte Gottes lebt, der nicht vor Gott lebt, ist unmenschlich. Das ist ein Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen ist und vor Gott lebt. Nur so kann er wirklich Mensch sein. Ob das in der Ehe ist, ob das am Tisch ist, ob das im Bett ist, ob das wo immer das ist. Wir Menschen sind für Gott geschaffen und nur so können wir wirklich funktionieren. Und Gott hat nun in seiner Schöpfung die ganze Schöpfung daraufhin geschaffen. Der Mensch ist im Mittelpunkt. Und einiges ist da, um Tische und Stühle zu bauen. Das andere ist zum Essen. Das andere ist einfach schön, das darf man anschauen und Gott preisen und so weiter. Alles hat seinen Sinn, seinen Platz. Und das dürfen wir erfahren, wenn wir das studieren. Deshalb sind Christen wissenschaftlich. Das heißt, sie sollten die Natur studieren, die Gott geschaffen hat, und dann lernen, Gott zu preisen darauf. Sich von Speisen zu enthalten, Vers 3, die Gott für die, die glauben und die Wahrheit erkennen, schuf. Jetzt wissen wir, für wen Gott das alles geschaffen hat. Nicht für solche, die von ihm weglaufen würden, sondern er hat sie geschaffen für die, die an ihn glaubten, die ihm vertrauten, können wir sagen, die im Vertrauen mit ihm und vor ihm leben. Und zweitens, die Wahrheit erkennen. Es gilt also, sich Gedanken zu machen über die Schöpfung und über das Wort Gottes. Die zwei Gebiete haben wir im Psalm 19. Zuerst im ersten Teil des Psalms die Schöpfung. Das ist ein Reden Gottes, sagt er. Und dann spricht er vom Wort Gottes, dem zweiten Gebiet der Offenbarung Gottes. Beide sind Studiengebiete für den Gottesmenschen, für den Menschen, der für Gott da sein will. Und beide haben Wahrheit in sich. Die Schöpfung, die Natur, wir nennen das Wissenschaft, das sich befassen mit diesem Gebiet. Auch das sich befassen mit Gottes Wort ist eine Wissenschaft, ein Studium. Beides, mit beidem sollten Christen sich beschäftigen und die Wahrheit erkennen und dann wissen, was Gott für uns hat. Und so entsprechend gebrauchen. Weil alles, Vers 4, von Gott Geschaffene trefflich ist. Alles ist schön, wunderbar, gut, trefflich. und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank empfangen wird. In die Hände bekommt man einiges und einiges in den Mund. Aber alles, was wir in unser Leben hineinbekommen von unserer Umwelt, darf mit Dank empfangen werden. Es kommt von unserem Herrn. Merken wir, wie gottbewusst Paulus erwartet, dass wir leben? Ständig an Gott denkend. Sie heben einen Apfel auf, wenn Sie auf dem Spaziergangweg sind. Ja, er sieht noch gut aus. Sie wischen ihn ab und essen ihn. Wie? Sind Sie dankbar? Bewusst dankbar? Oder an was haben Sie jetzt gedacht? Ja. Lohnt es sich, für ein Vesper zu beten? Zu danken? Wo sind unsere Gedanken? Bei allem, das wir erleben. Ja. Ich merke, dass unsere Gedanken zu schnell und zu lange weg von Gott sind. Unsere Gedanken sollten Tag aus, Tag ein gefüllt sein von dem Herrn, den wir lieben. Immer wieder zurückgehen. Spurgeon sagt einmal so schön, man kann nicht gerade immer zu beten. Aber es dürften wohl nicht 15 Minuten vorübergehen, bevor man wieder betet. Das ist praktisch, nicht? John Glenn, das war der erste Astronaut der Amerikaner. Man wusste, dass er Christ war. Und die Journalisten waren dann natürlich darauf aus, ihn zu testen. Und als er zurückkam, haben sie ihn gefragt. Also Sie sind Christ? Ja. Ein Christ betet, ja? Doch. Ja. Also wenn Sie da oben sind und Sie haben alle diese Knöpfe vor sich und Sie haben so viel zu tun, dann können Sie doch nicht immer beten. Das stimmt. Aber ich muss nicht immer Knöpfe drücken. Zwischendurch kann ich auch beten. Ja. Zum Dank. Weil alles von Gott Geschaffene trefflich und nichts verwerflich ist, wenn es mit Dank entgegengenommen wird, empfangen wird. Denn es wird durch Gottes Wort und Anrufen, in diesem Fall ist es nicht das übliche Wort für Gebet, es ist ein Sonderwort, es kann mit Anrufen übersetzt werden. Ich wüsste nicht ein besseres, aber es hat diesen Sinn, Anrufen. Das heißt, es ist ein Wort offenbar, das uns bewusst macht, womit wir es zu tun haben. Nicht einfach so ein Gebet pflegen, ein Tischgebet, segne Vater diese Speise und dann gehen wir schon gleich an die Arbeit. Ja? Kaum ist das Amen gesagt und schon, wer will Suppe haben und so weiter. Dann frage ich mich manchmal, wo sind wir gewesen, als wir beteten? Ja? Kann man denn so schnell von dieser Welt in die andere gehen? Nun, entschuldigen Sie solche Bemerkungen, aber anrufen, stehen bleiben. Wie wird unsere Speise oder überhaupt das, was wir in unser Leben bekommen, entgegennehmen, geheiligt? Was heißt heiligen? Nun, das ist nicht ein einfaches Wort. Heiligen hat mit Besitz zu tun, mit Zuordnen. Es beantwortet die Frage, wem gehört's? Wohin gehört es? Wohin gehört es? Wenn der hohe Priester des Alten Testamentes auf seiner Stirn das Wort trägt, Heiligkeit dem Herrn, es fällt auf, dass dieses als Substantiv dasteht, Heiligkeit. Er ist offenbar Heiligkeit. Das heißt, seine ganze Person, sein ganzes Leben ist Gott Jahwe, dem Gott Israels, geweiht. Er steht als Person da, als Heiligkeit, dem Herrn. So stark ist das. Ein anderes Bild. Er ist nicht sündlos, er ist nicht vollkommen. Das sagt der Hebräerschreiber in Hebräer Kapitel 5. Jeder hohe Priester, jeder Priester ist schwach. Und er weiß auch, außer einem hohen Priester, Jesus, sind sie auch moralisch schwach. Sie übertreten. Das weiß er. Also, und dennoch ist er Heiligkeit dem Herrn. Ein anderes Bild, das ich gern gebrauche, ist der Spiegel, der damals aus Metall war. Und jetzt braucht es Metall für den Bau der Stiftshütte. Es wird viel Metall gebraucht. Und die Frauen haben metallene Spiegel aus Erz vielleicht. Und jetzt ist bekannt, man könnte solches Metall gebrauchen, woraus die Spiegel gemacht waren. Nun, einen Spiegel abzugeben, ist schon etwas für eine Frau, nicht wahr? Aber viele Frauen haben sie geopfert. Ja. Vielleicht waren sie darauf angewiesen, dass ihre Männer oder ihre Töchter sie mehr anschauten. Nun, das ist auch nicht verkehrt, um zu sagen, ob das Haar richtig liegt und so weiter. Auf jeden Fall haben sie geopfert. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass eine Frau, wenn sie ihren Spiegel nahm und abgeben wollte, ihn noch ganz schön geputzt hat. Hätten Sie das getan? Ich denke schon, ja. Er kommt jetzt an die Öffentlichkeit, ja, jetzt wird er gesehen. Und jetzt nimmt sie ihren Spiegel, macht sie noch schön sauber, poliert ihn, ja, und trägt ihn dorthin zu Aaron oder zu dem, der verantwortlich ist für den Empfang des Metalls. Und siehe da, er nimmt schon den Spiegel in Empfang, aber wirft ihn auf einen Haufen, sodass er ganz tüchtig verkratzt wird. Ja. Die brauchen keine Spiegel, die brauchen Metall. Und ob das poliert war oder nicht, jetzt war es dem Herrn heilig. Der sah schlimmer aus, als er bei der Frau war. Ja. Aber er gehörte jetzt einem anderen. Er war dorthin geordnet, heilig dem Herrn. Noch ein anderes Bild. Eine Stadt jenseits des Jordan, dort wurde zuerst gekämpft, um das Land Israel. Und jetzt wird eine Stadt erobert und sie ist sehr böse. Dort ist sehr viel gesündigt worden, so schlimm, dass sie zerstört werden muss. Luther spricht von in den Bann tun. Dort dürfte wohl meistens heilig stehen. Die Stadt soll geheiligt werden. Das heißt, Gott zugeordnet werden. Diese Stadt gehört Gott. Wenn Gott etwas in die Hand bekommt, hat er ein vollkommenes Recht, es zu zerstören oder aufzuheben, zu behalten. Das ist ihm überlassen. Die Grundfrage ist, wem gehört's? Und diese Stadt, beziehungsweise ein Haus, so, es konnte auch ein Haus sein, ein Gebäude, das gehört jetzt Gott, nicht Menschen, zur Verfügung ist es gestellt, sondern Gott, ganz bewusst. Und dann hat Gott mitgeteilt, was mit diesem Haus oder mit dieser Stadt geschehen sollte. Oder mit den Menschen eventuell. Einige Menschen durften als Diener mitgenommen werden. Einige Menschen mussten getötet werden. Das hat Gott bestimmt. Er verfügte darüber. Und übrigens, Brüder und Schwestern, wenn Gott über uns verfügt und wir ihm heilig sind, dann ist es ihm überlassen, ob er uns zerstört oder vollkommen gesund macht. Nicht wahr? Unser Leib ist heilig dem Herrn. Und ob er krank wird und stirbt, ist seine Sache. Es ist immer gut. Das ist schwer für uns zu fassen. Aber das ist die Wahrheit. Und wir tun wohl, wenn wir unseren Gott ehren, indem wir das anerkennen. Alle Wege sind gut, auch in dieser Stelle. Wenn jetzt etwas geheiligt wird, das wir bekamen, dann stellen wir es zurück in die Hand Gottes und sagen, Herr, dies gehört dir. Du hast es mir gegeben zur Verwaltung. Es ist ja mir in die Hand gegeben. Ich bin also der Verwalter in diesem Fall. Aber es wird geheiligt. Das heißt, ich habe es in Empfang genommen, als etwas, das dem Herrn gehört und mir anvertraut wurde. Das mag ein Buch sein, das mag ein Auto sein, das mag ein Apfel sein, das mag eine Pizza sein. Was immer es ist, das mir überreicht wurde, ich sollte es ganz bewusst als etwas von ihm annehmen. Und jetzt, sagt Paulus, wird es durch Gottes Wort geheiligt. Wie tut Gottes Wort das? Indem man schnell einen Bibelvers darüber liest, so gleichsam magisch, jetzt wird es geheiligt. Zuerst einmal lese ich Gottes Wort, ohne etwas bekommen zu haben. Und ich erfahre aus dem Wort Gottes, wie er überhaupt die Welt geschaffen hat und zu welchem Zweck und so weiter. Ich werde einmal grundsätzlich informiert über vieles, auch über Speisen. In der Bibel steht eine ganze Menge von Informationen über das, was gesund ist und was nicht gesund ist. Und von dort her wird mir schon einmal klar, was zu welchem Zweck da ist. Und von dort her bin ich imstande, etwas als geheiligt oder nicht geheiligt zu betrachten. Es kann aber auch sein, dass Paulus an eine Gewohnheit denkt, dass am Tisch vor der Mahlzeit Gottes Wort gelesen wurde, sodass noch einmal in Erinnerung gerufen wird, wir gehören Gott, wir sind erlöst und so weiter und so weiter und wir wollen alles zu seiner Ehre tun. Und die ganze Mahlzeit wird dadurch in die Gegenwart Gottes gestellt. Und wir sind imstande, wie Paulus die Korinther dazu aufruft, ob wir essen oder trinken oder was immer wir tun, es zur Ehre Gottes zu tun. Und so kann auf diese Weise eine ganze Mahlzeit geheiligt werden durch Gottes Wort, das uns in die Gegenwart Gottes bringt. Ebenso das Anrufen. Wir rufen Gott an mit Dank und mit Bitte. Oft bitte ich, denn ich weiß ja nicht, oft nicht, was ich essen werde. Ich weiß wohl, was da steht und wie es heißt, ob das eine Kartoffel ist oder ein Stück Fleisch. Aber ich weiß nicht, was da drin ist. Und informiert sind wir schon, dass manches, das auf einem komplizierten Wege bei uns auf den Tisch gelangt, nicht gerade das Reinste ist. Unsere Tochter, und sowas haben Sie vielleicht auch schon erlebt, arbeitet in einer Fleischfabrik und sagt, nie mehr dieses werde ich essen. Ja? Denn sie weiß, was da reinkommt. Ja? Ich weiß das nicht immer. Es könnten noch andere mir etwas berichten von etwas anderem, das da steht. Ich weiß es jetzt nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es vielleicht nie essen. Was tue ich jetzt? Nun, Jesus hat uns gelehrt, zunächst einmal bereit zu sein, zu essen, was vor uns gelegt wird. Also, ich bete. Herr, du weißt, wir sind dankbar für die Speise und ganz besonders sind wir dankbar für die gebraucht wurden, um es uns vorzulegen, besonders wenn man zu Gast ist. Und man ist auch der Frau dankbar und so weiter. Aber bitte, Herr, heilige du diese Speise. Und er kann uns vor manchem Schaden bewahren, wenn er will. Auch wenn es sonst geschadet hätte. Ich glaube an solche Wunder. Ich glaube, dass der Herr uns bewahren kann. Auf jeden Fall nehmen wir es aus seiner Hand. Und auch die Folgen nehmen wir aus seiner Hand. Nicht wahr? Auch die Folgen. Es ist ihm geheiligt. Und so wie er will, dass es eine Wirkung hat, so soll es dann auch sein. Aber der ganze Vorgang geschieht in der Gegenwart Gottes und was wir empfangen, wird in die Gegenwart Gottes gestellt. Wir nehmen es von ihm an. Paulus ist sehr praktisch, nicht wahr? Im letzten Kapitel wird er etwas über den Erwerb des täglichen Brotes sprechen. Also von A bis Z steht das Leben unter der Regierung Jesu Christi, unseres Herrn. Jetzt zum Schluss für heute Morgen, Vers 6. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst. Timotheus kann nicht über die Lehrer in Ephesus verfügen. Er ist nicht Bischof. Er ist kein organisatorisches Haupt. Sie haben nichts unterschrieben, dass sie ihm verpflichtet wären. Es ist keine Kolonie, es ist auch kein Orden da, es ist keine, wie nennt man diese Gruppen, wo man sich verpflichtet, nicht zu heiraten und arm zu sein und so weiter.
Kloster.
Ja, aber die. Nee, die. Noch ein übergeordnetes Wort. Wie will?
Bruderschaft.
Es gibt noch ein ähnlich. Da geht es hin, ja. Aber das. Kommunitäten, danke. Das ist das moderne Wort, ja.
Neudeutsch.
Ja. Es gibt Kommunitäten in den verschiedenen Religionen. Es gibt katholische, evangelische, auch buddhistische und so weiter. In diesen Kommunitäten ist man ja sehr stark unter Autorität. Das ist nicht der Fall, wie immer wir auch uns die Konstellation dieser Gesellschaft denken mögen. Timotheus ist ein Bruder unter Brüdern. Er hat seine Botschaft von Paulus bekommen und er ist verantwortlich dafür, dass sie reingehalten wird. Aber seine Überzeugungsmittel, seine Hebel sind begrenzt. Er hat nicht auch organisatorische Hebel. Und Paulus gebraucht ein Wort hier, das dieser Lage entspricht. Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir in Verantwortung sind, wie wir die behandeln oder mit denen umgehen, die uns anvertraut sind. Paulus sagt einmal von Apollos, ich rief ihn auf, dieses oder das zu tun, aber er wollte nicht. Ja? Das hat er anerkannt. Er musste auch nicht. Inzwischen war er offenbar für eine Zeit lang in seinem Team gewesen, in seiner Gruppe von Mitarbeitern. Der lässt ihn. Ja? Wenn du dich so geführt weißt, schön. Thomas Jettel und ich sind Mitarbeiter. Ja? Wir arbeiten viel zusammen, aber wir sind nicht eine Organisation. Wenn er dieses machen will, das ist seine Arbeit, seine Angelegenheit. Achim Hähnel darf dorthin gehen, wenn er will. Paulus sagt Timotheus, halte du ihnen vor, dies ist die Wahrheit. Dies ist die apostolische Wahrheit. Paulus steht gerade dafür und ich habe sie von ihm. Bitte, er fleht, ja. Wenn du ihnen dieses vorhältst, dann wirst du selbst ein edler Diener Gottes sein. Carlos, ein schöner, ein rechter, ein guter. Aber das Wort für gut ist noch ein anderes im Text. Also hier, der es richtig macht, der es gut macht, der es edel macht. Ihnen vorhalten. Wir halten vor, wir sagen so und so ist es. Was man dann damit macht, das ist dann die Verantwortung des anderen. Aber wir wollen es so ihnen vorhalten, dass es klar wird, ich selbst bin vollkommen davon überzeugt, hier liegt die Wahrheit, nicht mit Halbherzigkeit, ja, sondern vollkommen überzeugt. Auch das kann dazu beitragen, dass andere überzeugt werden. Und Gott schenke uns diese Überzeugung. Und Gott schenke es uns auch, andere zu überzeugen. Das ist schwer, besonders in der Familie. Aber wollen wir wenigstens in Liebe und in Heiligkeit, das sind die zwei Züge, Kardinalzüge, in Liebe und in Heiligkeit es anderen vorhalten, in rechter Weise. Und dann beten, dass der Heilige Geist es ihnen ins Herz trägt. Und dass wir die Gnade Gottes dann am Werk sehen dürfen, das ist immer wieder mein Gebet.